Guten Morgen, wir fangen an. Sie sehen, ich habe hier eine organisatorische Folie aufgelegt, die eben schon in der Übung waren, haben Sie schon gesehen. Ich lege sie auch nachher in der Übung nochmal am Ende auf. Kurz der Hinweis dazu, Sie wissen ja, ich bin ein bisschen im Rückstand mit den Übungskorrekturen. Die Übung 7 werde ich noch regulär zu Ende korrigieren, weil da habe ich angefangen und etwa ein Drittel oder so durch. Die Übungen 8 bis 11 schaue ich mir nur an, welche Aufgaben oder Teilaufgaben Sie bearbeitet haben und gebe dann einfach die Punkte dafür. Das spielt aber eh keine Rolle mehr, weil alle die, die regelmäßig an den Übungen teilgenommen haben, haben auch den Schein. Ich habe jetzt an die meisten schon Scheine verteilt. Die restlichen Scheine gleich nach der Veranstaltung, beziehungsweise auch noch nach dem Praktikumstermin nachher. Und ich weiß jetzt nicht, es gab eine Gruppe, die nur bis Übung 4 abgegeben hat. Ich weiß nicht, wer das war von Ihnen, ob die überhaupt noch hier sitzen. Es waren zwei Leute und das hat dann nicht gereicht, weil das sind dann nur ein Drittel der Punkte oder so. Ich vermute, dass es einfach zwei Leute sind, die ausgestiegen sind aus dem Kurs und dann auch keine Übungen mehr gemacht haben. Also wenn sich keiner angesprochen fühlt, dann haben sie alle den Schein. Okay. Gut, dann machen wir weiter im Stoff. Ah ja, das auch noch als Hinweis. Wenn Sie in den letzten Tagen auf die Webseite geguckt hatten, der Plan war eigentlich, dass heute in der Übung die Probeklausur und nächste Woche die Musterlösung ist. Ich mache stattdessen heute beides. Also für die, die die zweite Übungsgruppe heute sind, nach der Vorlesung, es gibt 50 Minuten Probeklausur und danach zeige ich Ihnen direkt die Musterlösung mit der Gelegenheit, noch Fragen zu stellen. Und der Hintergrund ist, dass ich die letzte Übung nächste Woche noch nutzen will, um Aufgaben zur Speicherverwaltung zu machen, weil da haben wir bisher noch gar nichts gehabt. Und ich will aber solche Aufgaben in der Klausur drin haben. Wir werden zwar auf den Folien so Beispielaufgaben sehen, aber ich möchte, dass Sie das auch mal selber durchgerechnet haben, bevor Sie dann in der Klausur solche Aufgaben auch sehen werden. Ja, also kommen Sie im eigenen Interesse nächste Woche auch nochmal zu den Übungen. Und gut, jetzt machen wir wirklich weiter. Da waren wir letztes Mal, wir waren auf dieser Folie letztes Mal stehen geblieben. Es ging generell darum, dass wir irgendwie den Speicherbereich aufteilen in separate, aber zusammenhängende Bereiche. Ja, und dass wir das auch variabel machen können, also praktisch dynamisch irgendwie sagen, ja, es wird jetzt hier ein Stück Speicher verwendet und dann wird da ein Stück verwendet und dann wird es wieder freigegeben und so fort. Und da haben wir gesehen, als Problem ist, wenn man das ein paar Mal macht, das war dieses Bild, und immer wieder praktisch kleine Blöcke reserviert und wieder freigibt, dann kann es sein, dass mehr und mehr von diesen kleinen Lücken entstehen, die man für nichts gescheit mehr verwenden kann, weil sie einfach zu klein sind. Ja, und da haben wir gesagt, das nennen wir externe Fragmentierung, im Gegensatz zu interner Fragmentierung, die bedeuten würde, dass Sie so einen Block zugeordnet haben, einem Prozess, aber der nutzt den nicht komplett, aus irgendwelchen Gründen. Ja, weil Sie zum Beispiel nur in Zweierpotenzen solche Blöcke vergeben und wenn jetzt jemand 4 Kilobyte plus 1 Byte anfordert, dann kriegt er halt 8 Kilobyte, weil das der nächste Block, die nächste akzeptable Blockgröße ist und dann würden Sie in so einem Fall interne Fragmentierung haben. Und was wir gesagt haben als Lösungsmöglichkeit, ja, um diese kleinen Blöcke wieder loszuwerden, diese kleinen freien Blöcke, dass man einfach alles zusammenschiebt und ja, so wie das ein Fragmentierungstool mit der Festplatte auch macht, mit den Dateien, ja, dass danach eben keine Lücken mehr vorhanden sind und stattdessen ein großer freier Bereich wieder am einem der Enden ist, wo man dann wieder schön allozieren kann. Und das nennt man Memory Compaction. Okay, und an der Stelle geht es dann weiter. Die Frage ist nämlich, und das haben wir noch nicht gesehen, was passiert denn, wenn so ein Prozess jetzt auch noch irgendwie dynamisch größer werden kann? Und das ist ja etwas, was man standardmäßig hat. Wenn Sie ein C-Programm schreiben, können Sie mit mAlloc einfach weiteren Speicher anfordern, um zum Beispiel eine Liste einfach dynamisch wachsen zu lassen. Ja, das Gegenkonzept ist, dass Sie am Anfang des Programms starr ein Array einer bestimmten Länge deklarieren und dann halt genau dieses Array zur Verfügung haben und wenn da 100 Elemente reinpassen und Sie brauchen 105, dann kann das Programm das halt nicht. Dann müssten Sie das neu kompilieren. Deswegen hat man ja diese Möglichkeit, dynamisch Speicher anzufordern. Und das ist natürlich bei dieser Aufteilung, bei dieser Partitionierung des Speichers überhaupt nicht möglich. Ja, Sie können in einem gewissen Rahmen, könnten Sie auch sowas wie eine mAlloc-Funktion verwenden, die würde halt bis Sie an die Grenze dieser Speicherpartition stößt, würde die funktionieren und danach nicht mehr. Ja, dann würde sie mit einer Fehlermeldung einfach abbrechen. Also kann es sein, dass es hilfreich wäre, irgendwie so eine Partition zu vergrößern. Wenn Sie jetzt wieder in dem Bild zum Beispiel hier diese D-Partition sehen und Sie sagen, die muss größer werden, dann könnten Sie natürlich sagen, okay, hier ist ja Platz, direkt darüber ist noch ein bisschen Platz und dann nehme ich mir den halt. Das könnte das Betriebssystem anbieten. Aber zum Beispiel mit der B-Partition in diesem Beispiel würde das nicht funktionieren. Das heißt, da müssten Sie eine Menge Aufwand betreiben, Sie müssten das B irgendwie durch die Gegend schieben, damit das nach hinten hinaus vergrößert werden kann. Ja, und wenn es nicht möglich ist, das durch die Gegend zu schieben, weil kein größerer Block am Stück irgendwo frei ist, dann würde das halt auch wieder gar nicht gehen. Ja, und ansonsten, ja genau, das ist eben, dass dieses Verschieben kann man auch betrachten, als einfach sich eine neue, größere Partition nehmen, dann den ganzen Inhalt da reinkopieren und die ursprüngliche Partition freigeben. Ja, also in jedem Fall wäre das ein ziemlicher Aufwand. Und es kann eben sein, dass beide Lösungen nicht möglich sind. Dann müssten Sie warten, bis irgendwelche Prozesse beendet werden, die halt, die dann wieder Speicher freigeben. Ja, eine Alternative dazu, da zu warten, ist noch, dass man mit Swapping arbeitet. Swapping ist wirklich ein klassisches Verfahren, klassisch im Sinne von veraltet, was man heute nicht mehr verwendet. Denn das, was Sie vielleicht als Swapping im Kopf haben, wenn Sie an eine Swap-Datei oder Swap-Partition oder sowas denken, das ist in Wirklichkeit Paging, was wir etwas später sehen werden. Traditionelles Swapping im eigentlichen Sinne des Wortes bedeutet, dass Sie den gesamten Speicher, also diesen zum Beispiel zusammenhängenden Speicherblock eines Prozesses, komplett auf Platte schreiben und der Prozess ist dann natürlich in einer Art Blockiertzustand, ne, weil ohne seinen Speicher kann er nicht arbeiten. Dadurch können Sie aber ein bisschen Dynamik reinbringen und Platz schaffen, um dann anderen Prozessen wieder Speicher zu geben. Das heißt also, wenn Sie Swapping machen, dann können Sie praktisch sagen, okay, ich habe vielleicht 20 Prozesse, die passen niemals alle gleichzeitig in den Speicher. Ich fange mal mit den ersten 5 an, lasse die ein bisschen rechnen, dann müssen Sie sich irgendeine Art von ja, Zeitscheibensystem auch ausdenken, ähnlich wie beim Scheduling, und dann schmeißen Sie irgendwann die Prozesse raus und also swappen die auf die Platte und holen dafür andere rein. Lassen die ein bisschen rechnen und dann geht das so hin und her. Aber es ist natürlich nicht sehr effizient, weil Sie immer den gesamten Speicher eines Prozesses auslagern und auch wieder einlagern müssen.
Entschuldigung, Sie reden jetzt von Platten, aber das ist doch eigentlich alles im RAM unterwegs, oder nicht?
Ja, ich rede vom RAM und wenn Sie das Problem haben, dass Sie mehr Prozesse ausführen oder starten, als in das RAM reinpassen, dann wird es nicht gehen.
Ja?
Ja, da sind wir aber noch nicht. Wir sind in einem Modell, wo wir zusammenhängenden Speicher haben. Das heißt, in diesem einfachen Modell kriegt jeder Prozess vom physikalischen Speicher einen festen Block zugewiesen und muss damit arbeiten. Paging fangen wir heute auch noch mit an, aber Paging ist was ganz anderes, wo Sie keine solche zusammenhängende Speicherung mehr haben. Eine andere Geschichte, die Sie machen können, wenn Sie so dynamisches Wachstum eines Prozesses haben, dass Sie einfach von Anfang an mehr Speicher reservieren, als Sie beim Start brauchen. Ja, also, aber damit treffen Sie praktisch auch wieder eine Vorannahme, dass Sie sagen, na gut, ich habe mal eine dynamisch wachsende Datenstruktur und ich nehme mal an, dass es irgendwo gut sein wird. Das ist so ein ähnliches Problem wie Rekursionstiefe. Ja, es hat auf den früheren Computern mit einfacher strukturierten Sprachen hat es sowas gegeben, dass man zum Beispiel eine maximale Rekursionstiefe von 32 hatte, weil danach der Stack irgendwie zu groß geworden ist und der Stack hatte eine beschränkte Größe. Ja, und dann gab es Compiler-Optionen, um zu sagen, ich will aber einen Monster-Stack mit 64-facher Rekursion haben. Und heute gibt es das natürlich nicht mehr. Da können Sie rekurrieren, solange Sie wollen, bis wirklich irgendwie kein Speicher mehr da ist. Ne? Und wenn Sie das aber machen, dass Sie praktisch sagen, na gut, ich gehe auf Nummer sicher und fordere einfach mal den zehnfache Menge an Speicher an oder sowas, dann haben Sie eben ganz massiv das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, die interne Fragmentierung, dass Sie nämlich einen riesigen Speicherblock kriegen und in der Realität nur einen ganz kleinen Teil davon nutzen. Und dieser restliche Speicher, der da brach liegt, der nicht verwendet wird, der gehört aber diesem Prozess und kann nicht durch andere Prozesse verwendet werden. Ist also kein sehr guter Ansatz. Und Sie haben eben auch da das Problem, dass Sie sich vielleicht immer noch verschätzt haben und auch diesen Speicher komplett ausnutzen. Das wäre jetzt das Gegenteil von dem ungenutzt lassen. Ja, und dann, dann reicht es wieder nicht und Sie müssen doch wieder auf eines der Verfahren von der Folie davor zurückgreifen, dass Sie eben Zeug durch die Gegend schieben, um etwas mehr Platz zu schaffen. So, jetzt ist die Frage, wie teilt man Speicher zu, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt? Hilfreich an der Stelle ist immer wieder das Originalbild anzugucken. Ich muss jetzt einfach durch die Folien immer wieder mal zurückgehen. Sie sehen, je nachdem, wie das Ganze gerade aussieht, gibt es mehrere freie Bereiche. Ja, und wenn Sie zum Beispiel in der Situation hier sind und Sie starten einen neuen Prozess und sagen, der braucht von der Menge her irgendwas, was hier in den kleineren Reihen passen würde, dann passt es natürlich auch in den größeren Reihen. Das heißt, Sie haben hier eine Freiheit. Sie können entscheiden, packe ich den neuen Prozess hier rein oder packe ich den da rein. Und das machen Sie nicht nach dem Zufallsprinzip, das wäre auch eine Möglichkeit, sondern in der Regel nutzen Sie irgendeine Strategie. Ja, Sie sagen, ich habe einen Algorithmus, der guckt sich an, was gibt es für freie Bereiche, wie viel Platz braucht der neue Prozess und dann wählt diese Strategie wählt einfach aus, welche Partition genommen werden soll oder wo eine neue Partition angelegt wird. Und von diesen Strategien gibt es verschiedene. Die einfachste ist First Fit. First Fit heißt, Sie gucken einfach durch die freien Bereiche durch und nehmen den ersten, der groß genug ist. Ja, einen, der zu klein ist, können Sie nicht nehmen, das wäre ein Fehler. Und der erste, wo es irgendwie reinpasst, den nehmen Sie. Egal, ob das ein riesiger ist oder ein kleiner, das machen Sie einfach. Ja, eine Alternative dazu ist Best Fit. Da suchen Sie den kleinsten Bereich, der gerade groß genug ist, dass das noch geht. Ja. Sowas sieht dann so aus, wenn Sie zum Beispiel diesen Bereich hier frei haben und darüber hinaus noch ganz viele viel größere und Sie wollen diesen E-Prozess unterbringen, dann wäre der Schritt von hier nach hier wäre so ein Best-Fit gewesen, weil da sehen Sie, da bleibt nur noch ein winziges Fitzelchen über, während bei allen anderen freien Bereichen ein größerer Bereich überbleiben würde. Ja, also das nennen wir Best-Fit. Und das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, weil Sie müssen praktisch durch die Liste aller freien Bereiche einmal durchgehen. Sie müssen sie irgendwie sinnvoll verwalten, dass Sie die schnell finden können, aber Sie müssen dann trotzdem komplett durchgehen. Je nachdem, wie Sie das organisieren, haben Sie vielleicht einfach einen Überblick, wo Nummer des freien Bereichs, Anfangsadresse und Länge drin steht und dann heißt es einfach nur diese Werte alle, im Prinzip die Länge, Längenwerte alle vergleichen und den kleinsten daraus bestimmen. Insofern ist es aufwendiger und es führt zu einer Fragmentierung in viele kleine Bereiche. Weil das ist eben genau das, wenn ich den kleinsten aussuche und da was reinstecke, wo es so gerade noch reinpasst, dann heißt das natürlich, dass ich die Restgröße minimiere. Das, was dann noch übrig bleibt, das ist dann minimal. So arbeitet dieses Verfahren. Und das heißt, Sie kriegen, wenn Sie das die ganze Zeit machen, haufenweise diese winzigen Fragmente. Es gibt auch den genau gegenteiligen Ansatz, dass Sie also nicht den kleinsten suchen, wo es reinpasst, sondern dass Sie einfach den größten nehmen. Dann machen Sie auch eine Suche praktisch über alle freien Bereiche, aber Sie müssen dann in der Regel nicht mit der angeforderten Größe vergleichen, ja, eigentlich nur ganz am Schluss. Sie suchen einfach den allergrößten Bereich, den Sie finden können und wenn Sie den gefunden haben, dann müssen Sie halt noch schauen, ist der überhaupt groß genug. Das könnte ja sein, dass Sie so ein riesiges Programm starten, dass selbst der größte von allen freien Bereichen immer noch nicht ausreicht. Und damit erreichen Sie genau das Gegenteil, das was dann noch übrig bleibt, von diesem größten Bereich, nachdem Sie da eine neue Partition reingesteckt haben, das ist dann natürlich maximal. Andererseits machen Sie sich damit die großen Partitionen systematisch kaputt. Wenn also irgendwann der Moment kommt, wo Sie dann doch einen Monsterprozess starten wollen, dann haben Sie ganz viele, sagen wir mal, mittelgroße Bereiche noch über und können dieses eine Monsterprogramm einfach nicht starten, weil es keinen zusammenhängenden Riesenbereich mehr gibt. Ja, also man kann nicht sagen, dass jetzt das Best-Fit oder das Worst-Fit offensichtlich die bessere Entscheidung ist. Okay, und neben diesen Sachen gibt es dann noch etwas, was einem die Arbeit der Sucherei etwas erleichtern soll. Und das heißt Quick-Fit. Und bei Quick-Fit geht man hin und reserviert einen Teil des Speichers für Bereiche einer festen Größe. Also anstatt zu sagen, der gesamte Speicher kann komplett frei partitioniert werden in große, kleine, mittelgroße Partitionen. Sagen Sie, meinetwegen ein Viertel des Speichers ist reserviert und in diesem Viertel, da liegen schon praktisch unbenutzte Partitionen bestimmter Größe drin. Ein paar, die 4 Kilobyte groß sind, ein paar, die 8 Kilobyte groß sind und so weiter. Und da führen Sie separate Listen für diese Spezialdinger, wo Sie einfach nur reinschreiben, der erste ist frei, der zweite nicht. Sowas in der Art. Und der Hintergrund ist, dass Sie das dann machen, wenn Sie annehmen, dass häufig Bereiche mit so einer Größe angefordert werden. Wenn also auf Ihrem System Programme laufen, die ganz oft die Eigenschaft haben, dass sie eben 4 Kilobyte brauchen, ja, dann würde das Sinn ergeben, weil dann können Sie für diese häufigen Anforderungen, gib mir einen 4 Kilobyte Block, könnten Sie sagen, ja, darauf bin ich vorbereitet, genau dafür habe ich meine Liste mit den 4 Kilobyte Partitionen, gebe ich dir eine von. Ja, dann fällt praktisch diese Suche weg. Zu einer Suche käme es nur noch dann, wenn keiner von diesen 4K-Bereichen frei wäre. Aber das sehen Sie ganz schnell, weil da haben Sie im Prinzip eine Bitliste, wo drin steht, wie sieht's aus mit den verschiedenen 4K-Bereichen, die ich habe. Und wenn da überall Nullen drin stehen, dann heißt das meinetwegen, die sind alle belegt, dann müssten Sie immer noch suchen. Aber im Regelfall sehen Sie sofort, wo ein Freier ist und können den direkt zuordnen. Und nur wenn Sie eine Nicht-Standardgröße, also irgendwas Krummes, anfordern, dann gehen Sie halt durch den normalen Algorithmus, ja, was auch immer Sie ausgewählt haben, durch. Hier können Sie sehen, an einem Beispiel, wie diese verschiedenen Algorithmen jetzt eine Auswahl treffen werden. Und zwar, ich glaube, da kann man die Schraffierungen wieder nicht richtig sehen. Also dieser mittlere oder linke Balken, der hat auch verschiedenfarbige Felder. Zur Erklärung, überall da, wo so ein Megabyte-Wert daneben steht, das ist ein verwendeter Bereich. Und wenn Sie einen Ausdruck haben, dann sehen Sie, dass der hellgrau schraffiert ist, während die Bereiche, wo keine Zahl daneben steht, die sind weiß, die sind frei. Ja? Und hier ist außerdem noch notiert, dass...
Andersrum.
Die Schraffierung ist andersrum, ja. Ja. Die Schraffierten sind die Zugeordneten und die, wo eine Zahl daneben steht, nee, das sind die Freien. Die mit einer Zahl sind die freien Bereiche. Habe ich das andersrum gesagt? Ja? Also wenn hier 36M steht, dann heißt das, hier sind 36 Megabyte frei. Und hier drüber liegt irgendein Block, der schon in Verwendung ist. Und dann kommt wieder 14 Megabyte frei und so weiter. Es kann Ihnen nicht passieren, dass zwei benachbarte Blöcke beide einen Megabyte-Wert da stehen haben, weil das wäre zweimal freier Speicher. Ne? Das würde dann zusammenstehen. Aber Sie können sehr wohl mehrere nicht markierte Blöcke nebeneinander haben. Das sind dann halt verschiedene Prozesse, die schon nebeneinander liegen. Ja? Und die Frage ist jetzt, was machen die verschiedenen Verfahren, die wir haben, wenn wir versuchen, einen 16 Megabyte Block zu finden. Ja? Und fangen wir mit dem First Fit an. Das First Fit läuft eben einfach von oben nach unten. Und es würde gucken, es gibt oben einen 8 MB Block, der ist zu klein. Ja? Dann gibt es hier den 12 MB Block, der ist auch zu klein. Dann kommt ein 22 MB Block, da passen 16 MB rein. Also nehmen wir den. Das heißt, First Fit würde diesen Block zuordnen. Dann dieses Best Fit, ja, das sucht den kleinsten, da müssen wir wirklich einmal komplett durchgehen. Also 8 und 12 scheiden hier auch aus, weil es nicht passt. 22 ist ein Kandidat, 18 ist ein besserer Kandidat, dann kommt hier 8 MB, das ist zu klein, 6 ist zu klein, 14 ist auch zu klein und 36 ist größer als der Kandidat, den wir schon gefunden hatten. Das heißt, der 18 MB Block, das ist der bei Best Fit genommen würde. Und das Worst-Fit-Verfahren, das geht da genau den umgekehrten Weg und sucht eben den größten freien Bereich. Und das ist unten der 36er, dann wird es halt hier in den 36er reingepackt. Ja, und Sie sehen, dann bleibt unten tatsächlich ein relativ großer freier Bereich über. Und was hier außerdem noch dran steht, hier steht noch Next-Fit. Das hatte ich jetzt auf der Folie nicht separat beschrieben. Next-Fit ist eine Variante von First-Fit. Ist also genauso blöd, sucht einfach den ersten freien Bereich. Aber es merkt sich, wo es die letzte Zuordnung gemacht hat, damit etwas einheitlicher der ganze Speicher durchgenutzt wird. Ja, weil das normale First-Fit-Verfahren fängt immer ganz oben am Anfang an und nimmt dort den ersten freien Block. Und wenn Sie häufig Prozesse erzeugen und wieder entfernen, dann kann es halt passieren, dass Sie nur in dem ersten Viertel des Hauptspeichers irgendwas machen. Und dann dort vielleicht eine sehr hohe Fragmentierung haben. Und das Next-Fit-Verfahren, das würde sich merken, deswegen ist hier dieser Zeiger, wo wurde der letzte oder wo wurde zur letzten Block zugeordnet, und dann fängt Next-Fit dahinter an zu suchen. Das heißt, es würde hier die Suche beginnen bei 8, passt nicht, 6 passt nicht, 14 passt nicht, 36 passt. Und dann würde das praktisch als erster Treffer gezählt, und deswegen ist auch Next-Fit an der Stelle dann der Treffer. Ja? Ist es klar, wie die Verfahren funktionieren? Ich denke, ich werde eventuell dazu auch nochmal eine kleine Übungsaufgabe machen oder sowas, aber das ist relativ intuitiv, weil es halt die ganz elementaren Verfahren sind. Ja? Und von denen wollen wir uns jetzt verabschieden und ändern auch ganz stark die Optik, weil jetzt kommen die modernen Verfahren. Genau. So. Ja, und zwar kommt jetzt eben der Teil mit der nicht zusammenhängenden Speicherung, weil wir ja gesehen haben, dass diese Art und Weise, dass man eben fordert, die Blöcke müssen zusammenhängend sein, das führt eben zu diesen Fragmentierungsproblemen, dass wir irgendwo freie Blöcke haben, die nicht benutzt werden können. Und es wäre natürlich viel angenehmer, wenn man einfach sagen kann, naja, das machen wir halt nicht mit dieser Einschränkung, sondern wir sagen, es kann überall Speicher verwendet werden. Das heißt, wenn das Ihr Hauptspeicher ist und Sie haben hier schon Teile, die irgendwie benutzt sind, von was weiß ich was, ja, und Sie brauchen jetzt Platz für einen neuen Prozess und der passt in keins von diesen drei Dingern rein, dann könnten Sie aber irgendwie einfach sagen, ja, der kriegt eben mehrere Teile des Speichers, wie sie halt gerade frei sind. Und wenn Sie das einfach so machen, ich glaube, dieses Bild habe ich Ihnen schon mal hingemalt, als ich über die großen Vorteile der zusammenhängenden Speicherung gesprochen habe, wenn Sie das ganz naiv umsetzen und sagen, na gut, ich sage dem Prozess halt, du kannst von Adresse 1000 bis 2000 und dann nochmal von 4000 bis 4500 kannst du den Speicher nutzen, dann ist es halt nicht so schön, weil Sie dann beim Laden des Programms und beim Erzeugen der Datenstrukturen zum Beispiel nicht mehr schön rechnen können mit den Adressen. Wenn Sie also ein Array haben, was hier hinten anfängt und dann hinter diesem anderen Block irgendwo weitergeht, dann können Sie nicht mehr diese Zeigerarithmetik machen, dass Sie einfach die Länge eines Eintrages aus dem Array drauf addieren auf die Adresse und dann immer zur nächsten richtigen Adresse kommen. Das würde dann nicht mehr funktionieren in dem Moment, wo Sie so eine Blockgrenze praktisch erreichen und in einem anderen Block weitermachen. Und deswegen werden wir das in der Form werden wir das nicht machen. Trotzdem noch ein bisschen einfachere Motivation am Anfang. Speicher ist immer knapp, das war schon bei den Homecomputern und frühen Systemen so. Und ein erster Ansatz, den man da gemacht hat, der praktisch eine Verbesserung von Swapping darstellt, war die sogenannte Overlay-Programmierung. Overlay-Programmierung hieß, Sie haben Ihr Programm praktisch aufgeteilt in ein Hauptprogramm, eine Hauptroutine und diverse Unterprogramme, und die waren in verschiedenen Binaries. Ja, und es war aber jetzt nicht so, dass praktisch dann einfach aus dem Hauptprogramm sowas wie exec gemacht wird, um ein anderes Programm zu starten, sondern Sie haben das Hauptprogramm in den Speicher geladen, da ein bisschen Speicherplatz reserviert für die Unterprogramme und dann dynamisch nur die Unterprogramme nachgeladen in diesen dafür reservierten Bereich. Ja, und wenn Sie ein anderes Unterprogramm gebraucht haben, dann haben Sie es wieder rausgeschmissen, das was drin war, und stattdessen das zweite Unterprogramm geladen. Und dann war es die Aufgabe eben des Programmierers zu entscheiden, wie mache ich die Aufteilung? Was ist überhaupt ein Unterprogramm? Was hat das für Längen? Kann ich das überhaupt vernünftig umsetzen, weil ich vielleicht vier Unterprogramme habe, die ungefähr gleiche Größe haben? Oder wird das nicht funktionieren, weil ich ein monströses, großes Unterprogramm gebaut habe und viele kleine? Dann wird man das Programm einfach so nicht schreiben können. Ja, das hat dann so nicht funktioniert. Und es hat zum Beispiel die Pascal-Variante Turbo Pascal hat sowas angeboten, Ende der 80er Jahre. Und da haben sie im Prinzip ein normales Programm geschrieben. Hier so eine Procedure-Deklaration, das ist so was Ähnliches wie eine Function in C. Und wenn sie das Schlüsselwort Overlay davor geschrieben haben, dann hat der Compiler gesagt, aha, das ist etwas, das wird ausgelagert. Ja, und hier haben wir jetzt etwa so eine Auftragswesen-Geschichte irgendwie, wo sie Kundendaten und Lagerverwaltung in ja praktisch Programmmodulen oder sowas drin haben. Und im Ergebnis, wenn sie das dann kompilieren, dann entstand eine Hauptdatei, die eben das Hauptprogramm enthielt. Das wäre dieses Projekt.com hier gewesen. Und dann zwei Dateien mit so 001, 002 Endungen. Und da waren die Overlays drin. Und die Speicheraufteilung war jetzt, sie haben das Programm geladen. Ja, dieser Teil ist das Hauptprogramm. Und hier war Platz reserviert dafür, dass an die Stelle das Overlay-Zeug nachgeladen werden kann. Und wenn Sie dann im Hauptmenü des Programms ausgewählt haben, dass Sie jetzt irgendwas mit den Kundendaten machen wollen, dann wurde eben die zugehörige Overlay-Datei an diese Stelle geladen und dann konnten Sie da hinspringen. Weil praktisch im Hauptprogramm fest verdrahtet ist die Adresse der Prozedur, die Sie anspringen wollen. Das ist einfach ein Jump nach irgendwo oder ein Call. Aber der funktioniert natürlich nur, wenn der richtige Overlay drin ist. Na, wenn Sie da sich selber drum kümmern müssten und würden vergessen, das richtige Overlay nachzuladen, dann würden Sie irgendwie ins Nirvana springen, weil halt gerade ein anderes Overlay drin ist. Aber das hat dann schon der Compiler für Sie gemacht. Also das war so ein erster Ansatz, um mit knappem Speicher umzugehen und letzten Endes Programme zu entwickeln, die insgesamt größer sind als der Hauptspeicher. Ja, und es ist eine Form von Swapping, nur eine verbesserte Form, weil Sie nicht den ganzen Prozess auslagern. Das würde Ihnen hier nichts helfen. Wenn Sie dieses Programm einfach komplett wegschreiben und dann wieder komplett zurückholen, wäre es immer noch zu groß. Ja, das würde nicht gehen. Aber mit diesen Overlays können Sie eben, wenn es sich irgendwie modularisieren lässt, praktisch beliebig große Programme entwickeln. Aber richtig schön ist es nicht, weil Sie eben als Programmierer in so einem Modell ständig darüber nachdenken müssen, wie zergliedere ich mein Programm so, dass das irgendwie funktionieren wird. Und es ist auch deswegen nicht besonders effizient, selbst wenn Sie das nicht stört und Sie das immer gut machen. Es ist in jedem Fall, wenn Sie so eine Prozedur aufrufen, immer ein Nachladen von der Platte notwendig. Ja, und wir wollen natürlich nach Möglichkeit Plattenzugriffe vermeiden, weil die halt unheimlich teuer sind von der Zeit her. Also was macht man stattdessen? Man macht das, was alle modernen Betriebssysteme tun. Man arbeitet mit sogenanntem virtuellen Speicher. Und virtueller Speicher heißt, dass Sie in einem Programm sagen, zum Beispiel, du hast ein Gigabyte RAM und mach irgendwas damit und dieses Gigabyte RAM ist linear, also aus Sicht des Programmes zusammenhängend. Das fängt mit einer Adresse 0 an und hört mit einer Adresse 1 Gigabyte minus 1, hört es auf und kann jede dieser Adressen der Reihe nach ansprechen und die sind in der richtigen Reihenfolge. Das heißt, in so einem Block funktioniert beispielsweise diese Pointer-Arithmetik, über die ich vorhin gesprochen habe. Nur, dass das nicht wirklich der Hauptspeicher ist, sondern das ist virtueller Speicher. Das sehen wir dann gleich, wie das im Detail funktioniert, wie überhaupt dieses Konstrukt arbeitet. Und der Prozessor muss dabei unterstützen, der muss nämlich eine Art Adressumrechnung für Sie machen, damit Sie tatsächlich irgendwelche physikalischen Speicheradressen damit erreichen, die aber nicht mehr zusammenhängend sind. Ja? Wie machen wir das? Man geht hin und teilt praktisch den ganzen Hauptspeicher in ganz kleine Bereiche auf. Ja, man könnte Blöcke dazu sagen, wir nennen das im Hauptspeicher Seitenrahmen, weil wir gleich noch für den virtuellen Speicher das Wort Seiten einführen werden und wir wollen das unterscheiden. Seiten und Seitenrahmen. Und die Idee ist dann jetzt, das male ich wieder hin, das kommt zwar gleich auch nochmal als Bild, aber wenn Sie sagen, das ist mein physikalisches RAM und Sie haben hier diese Unterteilung in Seitenrahmen, die sind alle gleich groß. Ja, und wir nehmen jetzt mal an, um einfacher rechnen zu können, die sind alle 1000 Byte groß. Macht man natürlich nicht, ist immer eine Zweierpotenz, aber mit 1000 kann man leichter reden. Jedes von den Dingern ist 1000 Byte groß und wenn Sie jetzt ein Programm haben, dann sagen Sie, für dieses Programm gibt es einen virtuellen Speicher. Virtueller Speicher für Programm oder Prozess 1. Und Der ist vielleicht größer oder kleiner als der physikalische Speicher, das interessiert uns an der Stelle gar nicht. Der hat irgendeine Größe und wir unterteilen den auch in gleich große Blöcke. Ja, die durchgezählt sind und die nennen wir jetzt Seiten. Das heißt, es fängt an hier mit einer Adresse 0 in der ersten Seite bis 999, dann kommt die zweite Seite, die geht von 1000 bis 1999 und so weiter. Ja, und jetzt kommt der Trick, was das Paging macht. Das Paging sagt jetzt, jede von diesen virtuellen Seiten wird über eine Tabelle einem von diesen Rahmen zugeordnet. Ja, das heißt, Sie sagen hier, die erste Seite, die liegt zum Beispiel hier im Speicher. Ja, und die zweite Seite, die liegt zum Beispiel hier im Speicher. Und so geht es weiter. Und Sie können sogar sagen, die eine oder andere Seite, die liegt gar nicht im Speicher. Und das führt dann natürlich zu Problemen, weil Sie da nicht darauf zugreifen können, weil wenn es nicht da ist, das sehen wir dann, das ist dann eben das Paging mit der Platte, wo Sie Sachen von der Platte nachladen müssen. Ja? Aber grundsätzlich heißt das jetzt, wenn Sie jetzt hier aus Sicht von dem Programm eine Adresse 500 ansprechen, ja, die liegt irgendwo hier in der Mitte von der ersten Seite. Das ist die Adresse, wie das Programm sie sieht, eine Adresse 500. Dann müssten Sie schauen, wo ist die Seite tatsächlich im Hauptspeicher? Die sitzt hier unten in diesem Seitenrahmen. Ja? Und wenn das praktisch ab dem Beginn der Seite die 501. Adresse ist, dann muss es auch hier, ja, da muss es auch die 501. sein. Das nennen wir dann Offset. Also man bestimmt erst zu der Seite den zugehörigen Seitenrahmen und wenn man eine konkrete Adresse haben will, dann guckt man eben, welchen Offset habe ich innerhalb der Seite, also die wievielte Position, und dann muss ich die gleiche Position unten in dem Rahmen nehmen, weil in dem Rahmen steckt da diese Seite drin. Ja. Und das wollen Sie nicht selber jedes Mal ausrechnen, wenn Sie auf eine Adresse zugreifen, deswegen nutzen Sie dazu ein Stück der CPU, die sogenannte MMU, die Memory Management Unit. Ja. Und das Ergebnis ist genial, weil Sie können jetzt hier in diesem virtuellen Speicher, den Sie nur aus Sicht dieses Prozesses haben, ja, wenn Sie einen anderen Prozess haben, der hat auch so eine Tabelle, so eine Zuordnung, die sieht aber ganz anders aus. Aber aus Sicht von dem Prozess können Sie praktisch hier einfach der Reihe nach linear durch den Speicher durchlaufen. Sie haben also das, was Sie wirklich haben wollen, zusammenhängende Speicherung und es ist sogar noch besser, Sie fangen immer bei Adresse 0 an. Weil Sie nämlich, wenn Sie das hier virtuell betreiben, dann müssen Sie ja nicht mit irgendwelchen komischen Anfangsadressen arbeiten, sondern sagen Sie einfach, es geht immer bei 0 los. Und dann können Sie einfach hier Ihre Arrays erzeugen und schön mit Pointern, Arithmetik und so weiter durchlaufen, ohne dass es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Tatsächlich liegen natürlich die Daten kreuz und quer verteilt im Arbeitsspeicher, im physikalischen Arbeitsspeicher. Aber das muss Sie als Programmierer nicht mehr interessieren, weil Ihre Adressen alle automatisch umgerechnet werden in physikalische Adressen. Okay, wir nennen diesen Adressraum, der dem Prozess zur Verfügung stellt, nennen wir auch virtuellen Adressraum, ja, weil es sich eben um virtuelle Adressen handelt. Und ich muss jetzt praktisch für jeden Prozess so eine Zuordnungstabelle irgendwie erstellen. Und darüber hinaus sollte ich mir sinnvollerweise noch merken, welche Rahmen hier im RAM noch frei sind. Ja, weil es ist natürlich so, wenn Sie noch einen zweiten Prozess haben, ja, der auch seine Seiten hat, der hat die natürlich auch zumindest teilweise im RAM, aber nicht an denselben Stellen wie P1. Das wäre nicht gut, wir wollen ja das Ganze trennen, die Prozesse, dass die sich nicht gegenseitig in den Speicher reingucken. Das heißt, der hat seine erste Seite dann vielleicht hier. Ja, also da sitzt so eine Seite drin und das heißt, die könnten zum Beispiel ganz nah aneinander sein. Im tatsächlichen Hauptspeicher könnte das abwechselnd sein. Eine Seite aus Prozess 1, dann eine Seite aus Prozess 2 und so weiter oder einfach irgendeine willkürliche, zufällige Reihenfolge. Und das Schöne ist, im Hauptspeicher interessiert uns das nicht, wie die angeordnet sind. Ja, es wird nicht besser, wenn die am Stück sind, also sozusagen nicht fragmentiert, ja, denn ob ich erst hier lese und dann da lese und dann wieder vorne, das kostet dasselbe, als ob ich linear den physikalischen Speicher auslese. Bei Festplatten ist es anders. Bei Festplatten wollen Sie, dass eine Datei wirklich am Stück gespeichert ist und nicht in viele Teile fragmentiert, weil Sie sonst Bewegungen des Schreiblesekopfes haben, die teuer sind. Ja, bei SSDs wäre es zum Beispiel wieder irrelevant. Ja, wie rechnen wir jetzt die Adressen aus? Das passiert eben automatisch. Sie müssen praktisch die CPU oder genauer die Komponente Memory Management Unit, die MMU, die müssen Sie versorgen mit einer Tabelle. Sie müssen ihr sagen, wo ist diese Zuordnungstabelle, die mir sagt, welche Seite in welchem Seitenrahmen steckt. Und dann passiert alles von alleine. In Ihrem Programm arbeiten Sie mit den virtuellen Adressen und in dem Moment, wo Sie praktisch auf den Adressbus so eine Adresse anlegen, wird die durch die MMU durchgepiped und die MMU guckt in die Seitentabelle und rechnet Ihnen aus der virtuellen Adresse eine physikalische Adresse aus. Schiebt die wieder auf den Speicherbus drauf und dann erfolgt der tatsächliche Zugriff auf die korrekte Stelle im Hauptspeicher. Und das Gelesene oder Geschriebene, ja, das wird zurückgegeben. Das heißt, Sie müssen als Programm überhaupt nicht darüber nachdenken, dass sowas wie Paging im Hintergrund passiert. Das ist alles automatisch. Ja. Und das ist vom Konzept her ist es schon genial, weil wenn Sie zum Beispiel mehr Hauptspeicher brauchen, Sie haben im Programm, was schon läuft und Sie brauchen jetzt noch mehr, dann sagen Sie einfach, ja gut, dann mache ich den virtuellen Adressraum halt größer und dann müssen Sie eben die Seitentabelle verlängern und noch neue Seiten auf zusätzliche Seitenrahmen abbilden. Und schon ist Ihr Prozess größer geworden. Genauso, wenn Sie sagen, vielleicht es wird kleiner, es gibt ja analog zu mAlloc auch eine Funktion für die Freigabe, wenn Sie Speicher zurückgeben, dann kann einfach dieser virtuelle Adressraum kann wieder schrumpfen und dann werden die Zuordnungen aufgelöst und dann steht wieder mehr Hauptspeicher für andere Programme zur Verfügung. Ja? Und sowas wie externe Fragmentierung, was wir hier hatten, dass eben so Lücken entstehen, wo nichts gescheit reinpasst, das gibt es nicht. Ja? Weil jeder von diesen 1400 oder 1000 Byte Blöcken, den wir im Hauptspeicher haben, der ist entweder frei, ja? Dann kann er verwendet werden von jedem Prozess, der Bedarf an Speicher hat, oder er ist nicht frei, dann ist er halt gerade benutzt, aber es gibt nichts, was irgendwie unbenutzbar wäre, weil es zu klein ist oder so, die sind alle gleich groß. Ja, also externe Fragmentierung haben wir gar nicht. Das Einzige, was Sie haben, ist interne Fragmentierung. Wie kann interne Fragmentierung entstehen? Ja, das ist einfach, wenn Sie sagen, mein Programm braucht eine Seite, zwei Seiten und dann noch eine halbe Seite. Ja, von der Länge her. Wenn Sie sagen, meine Seitegröße ist 1000 Byte und ich brauche 2500, und das ist exakt die Menge an Speicher, die ich brauche, dann können Sie natürlich nicht erwarten, dass Ihnen eine halbe Seite oder ein halber Seitenrahmen zugeteilt wird und der Rest noch irgendwie verwendet werden kann. Ja, dann würde praktisch, was man sich hier hinten noch dran denken kann, dieser Teil, der würde dann brach liegen. Aber wie gesagt, das ist ein Bruchteil einer Seite oder eines Seitenrahmens und diese Dinger sind klein. Gemessen am Hauptspeicher, an der Hauptspeichergröße sind es ganz winzige Rahmen und wenn davon mal ein Stück nicht verwendet wird, dann ist es zwar auch interne Fragmentierung, aber die ist irrelevant. Ja? Ja, und schön ist eben auch, dass Sie als Programmierer sich gar nicht mehr damit beschäftigen müssen. Sie sagen einfach dynamisch, ich will mehr RAM haben und dann kriegen Sie irgendwie was zugeteilt. Okay, hier ist nochmal im Prinzip das dargestellt, was ich Ihnen hier schon hingemalt habe. Da gehe ich jetzt nicht sehr ausführlich drüber. Sie sehen einfach nur der virtuelle Adressraum. Da steht jetzt nochmal explizit drin, dass wir die Dinger an der Stelle Seiten nennen. Das wäre ja wichtig, dass Sie auseinanderhalten, wann es Seite und wann es Seitenrahmen oder einfach nur Rahmen heißt. Die Idee ist immer, dass Sie eine Seite in einen Seitenrahmen reinstecken. Ja, das heißt, die Rahmen, die sind schon da, die sind immer da und die Seiten entstehen halt irgendwie dynamisch und werden in die Rahmen reingesteckt. Und deswegen sind die Rahmen im tatsächlichen Arbeitsspeicher, im physikalischen RAM und die Seiten, die sind in diesem virtuellen Konstrukt, ja, was der Prozess als virtuellen Adressraum verwendet. Und eine Seitentabelle macht jetzt einfach genau diese Zuordnung. Das, was ich hier vorher nur mit Pfeilen gezeigt habe, das müssen wir natürlich irgendwie formalisieren, weil Sie sowas nicht vernünftig speichern können ansonsten. Das heißt, Sie haben einfach eine Tabelle, wo für jede Seite der Reihe nach drin steht, welcher Rahmen die Seite enthält. Ja, und diese Seitentabelle, die liegt natürlich auch irgendwo im RAM. Und den Anfang der Seitentabelle, den schreiben Sie in ein spezielles Register im Prozessor rein, das Page-Table-Register, also Seitentabellenregister. Und darüber kann dann die CPU mit ihrer Speicherkomponente, mit der MMU, kann sie dann einfach ausrechnen, wie das Ganze jetzt geht. Okay, deswegen heißt das Ganze dann auch virtuelle Adressen, was wir innen drin verwenden. Und das ist, glaube ich, eine Wiederholung ein bisschen. Diesen virtuellen Adressraum, das ist ein linearer und zusammenhängender Adressraum. Ja, also zusammenhängend, eben wie ich es beschrieben habe, dass man wirklich keine Lücken hat aus dieser virtuellen Sicht heraus, sondern einfach vom Anfang bis zum Ende die Adressen durchverwenden kann. Wie läuft jetzt in der MMU die Übersetzung ab? Ja, da ist es so, dass wir jetzt so eine virtuelle Adresse in zwei Teile aufteilen müssen. Wir haben ja gesehen, die Seiten oder auch die Seitenrahmen, die haben eine feste Größe. Jetzt wollen wir doch mal wieder von Zweierpotenzen reden, weil es mit der 1000 jetzt nicht mehr gut funktionieren wird. Nehmen wir also an, es wäre zum Beispiel eine Größe von 2 hoch 12 für die Seite, also 4096. Ja, dann heißt das ja, in einer Seite gibt es 4096 Bytes. Ja, jede Adresse adressiert genau ein Byte, was im Hauptspeicher halt gespeichert wird. Das heißt, Sie haben innerhalb einer Seite 4096 Möglichkeiten, da unterschiedliche Adressen zu bestimmen. Ja. Und diesen Teil, der untere Teil der Adresse ist und dann aus 12 Bit besteht, den wollen wir den Offset nennen. Weil Sie praktisch über das, was da weiter vorne ist, wenn Sie da irgendwas verändern, dann ändern Sie die Seite, von der Sie gerade sprechen. Ja? Habe ich das letztes Semester?
Ja,
ich
glaube schon.
Auch, aber nicht so ausführlich wie hier, oder? Oder ist das das?
I. Das Paging letztes Semester in
ja.
RA war
ja, ja.
Sehr ausführlich.
Aber es ist weiter, einfach weitermachen.
Ja, ja. Haben wir. Okay, ja, das ist das Gleiche. Ja. Haben wir mit aufgeteilten Seitennummern gearbeitet beim letzten Mal? Okay, dann kriegen Sie schon noch was Neues. Ja. Dann war das jetzt eine schöne Wiederholung von Rechnerarchitektur für die dabei waren. Und ja, okay, das war jetzt super jetzt von der Vorbereitung, dass ich da nicht dran gedacht habe. Okay, also da haben wir halt den Offset und die Seitennummer, wie Sie das ja alle schon kennen. Und das heißt, wir verwenden die unteren Bit, um innerhalb der Seite uns zurechtzufinden, und das überträgt sich dann direkt auf den Seitenrahmen.
Also nichts weglassen jetzt, ich war letztes Semester nicht da.
Sie waren nicht da letztes Semester. Okay.
Auch wenn es die anderen langweilt?
Ja, nee, haben Sie recht. Und dann setze ich doch nochmal den Satz fort, den ich eben angefangen habe. Alles, was hier praktisch oberhalb von diesen unteren 12-Bit ist, wenn Sie da irgendwas verändern, dann ändert sich damit die Seite, in der Sie sind. Ja? Weil wenn Sie zum Beispiel anfangen mit totaler virtueller Adresse 0, also hier, dann wären Sie hier ganz am Anfang innerhalb dieser Seite, und dann können Sie praktisch den Offset nach und nach hochzählen, bis Sie den Maximalwert für den Offset erreicht haben. Das würde also heißen, hier im Offset sind überall Einser als Bits. Ja, dann haben Sie praktisch den letzten Punkt vor diesem Trennzeichen, wo dann die nächste Seite anfängt, haben Sie erreicht. Wenn Sie dann noch eins weitermachen, dann springt hier die Seitennummer, ja, jetzt haben Sie einen Übertrag, springt von 0 auf 1 und beim Offset geht es bei 0 wieder los. Ja, das heißt also, wenn wir eine Seitengröße von 2 hoch 12 Byte haben, haben wir also unten 12 Bit, über die wir innerhalb einer Seite jede einzelne Position klar bestimmen können. Und über die Seitennummer vorne legen Sie fest, in welcher Seite Sie sind. Das ist einfach nur, weil wir eben den Speicher aufgeteilt haben in diese Seiten, dieser Größe ergibt sich das halt daraus. Ja?
Das muss mit dem Header festgelegt sein, dass ich das irgendwie von außen ansprechen kann.
Wie die Seitengröße ist, oder
was? Ich muss ja über den Offset und die Seitennummer wähle ich ja dann mein spezifisches Bit aus, das ich anwählen möchte. Das heißt, es muss ja von außen irgendwie auch so eine Verwaltungsstruktur sein.
womit ich dann die virtuellen Speicher verwalten.
Ja, also die grundsätzliche Aufteilung, wie groß jetzt eine Seite ist, das ist in der Regel durch die Architektur vorgegeben. Bei manchen Prozessoren hat man eine Wahlmöglichkeit, dann müssen Sie tatsächlich beim Starten des Systems irgendwann mal in ein Register reinschreiben, wie groß eine Seite ist. Wir werden hier davon ausgehen, dass das in der Architektur vorgegeben ist. Also dass zum Beispiel einfach der Computer sagt, das Ding hat halt 2 hoch 12 Byte große Seiten. Und wenn Sie jetzt so eine Adresse übersetzen wollen, die wird ja einfach an den Speicherbus angelegt. Das ist irgendein String aus Nullen und Einsen, der halt eine virtuelle Adresse darstellt. Und das, was jetzt passiert ist, dass erstmal hier aufgeteilt wird, man trennt den linken Teil als Seitennummer ab und den rechten Teil als Offset. Weil der linke Teil alleine reicht schon aus, um zu sagen, welche Seite ist das, und dann über die Seitentabelle zu sagen, welcher Rahmen. Und dann guckt man wenn man den Rahmen gefunden hat, dann zählt man einfach da auf die Startadresse praktisch im Rahmen den Offset wieder drauf und dann ist man an derselben Stelle. Ja? Weil das heißt einfach, wenn wir jetzt hier eine Seite haben und da hinten ist irgendwo der Rahmen, ganz woanders, versetzt irgendwo von der Logik, und wenn ich halt hier diesen Punkt habe, ja, dann ist das ein Offset P meinetwegen, und wenn das die zugehörige Seite ist, dann muss eben hier auch das gleiche P als Offset wieder eingetragen werden, damit ich einfach an der richtigen Stelle innerhalb meiner Seite bin, die ja in diesem Rahmen drin liegt. Ja, und genauso macht das eben dann auch die CPU. Die braucht aber eben die Seitentabelle dafür, die muss irgendwo gespeichert sein im RAM, und ich muss in dieses Page-Table-Register, was die CPU hat, muss ich reinschreiben, wo die Seitentabelle ist, sonst kann ich Adressen nicht umrechnen. Ich muss immer Zugriff auf die Tabelle haben, und über die Seitennummer kann ich jetzt, wir machen gleich die Pause, aber ich will das eben noch durchmachen, über die Seitennummer zeige ich jetzt in diese Tabelle mit einem Index praktisch rein. Und es sieht dann eben, wenn wir es uns komplett anschauen, so aus. Die CPU spricht zunächst von virtuellen Adressen. Ich teile die auf in die Seitennummer und den Offset. Ich hätte das hier D und nicht P nennen sollen. Es ist zwar egal, aber ich verwende es da halt anders. Das P steht für die Page Number. Ja? Ich teile das auf in die Seitennummer und den Offset. Und dann muss ich erst die Seite nachschlagen in der Seitentabelle. Und weil meine Seiten ja einfach durchnummeriert sind, 0, 1, 2, 3, 4, muss ich nicht eine richtige Tabelle verwalten, wo ich eine linke und eine rechte Spalte habe, wo Seite und Seitenrahmen stehen, sondern in der Tabelle stehen einfach alle Rahmen nacheinander weggeschrieben. Und ich kann also damit einfach als Zeiger praktisch in die Tabelle reingehen und mir direkt den richtigen greifen. Also es ist keine Suche nötig, sondern ich gucke einfach an die Stelle und finde an der richtigen Stelle in der Tabelle direkt die Rahmennummer. Und jetzt kann ich eine neue Adresse zusammenbauen, indem ich vorne die Rahmennummer hinschreibe und dann hinten diese Offset-Bits dranhänge. Und das macht mir praktisch die exakte Byte-Position innerhalb der Seite oder des Seitenrahmens wieder auswählen. Ja? Und dann bin ich hier im Hauptspeicher, habe den Rahmen, trage noch diesen Offset ab und lande dann hier relativ am Ende in dem Beispiel irgendwo in dem Rahmen, und dann wird halt der Wert ausgelesen und an das Programm zurückgegeben. Ja? Also das ist das Grundkonzept der virtuellen Speicherverwaltung, das wir offenbar, und ich erinnere mich jetzt auch, dass wir letztes Mal schon gesehen haben. Gut, dann machen wir an der Stelle die Pause bis 5 vor. Okay.